Wir schneiden heute Haare, weil wir Haare als organisches Material betrachten und nicht als tote Materie, wie es immer noch gelehrt wird. Ja?
Dann hat sie mir gesagt, ja, ich habe mir da jetzt zwei Scheren gekauft. Und dann hat sie mir gesagt, was diese Scheren gekostet haben. Und ich glaube, die haben mehr gekostet als ihr Monatseinkommen. Also deutlich mehr als
Ja,
ihr Monatseinkommen.
ja, ja.
Und
Das kann sein.
hat mich total umgehauen.
Im Grunde genommen immer die absolute Perfektion darin zu erreichen, dass der Kunde total happy ist, also total zufrieden. So, nicht ein bisschen oder so, sondern dieses Endmaß zu erreichen, dass der Kunde immer wieder kommt und dass er nur deswegen wiederkommt, weil die Leistung so gut ist.
Ich kenne euch ja schon viel länger, als ihr mich kennt. Und ich glaube, ich habe es dir schon einmal
Da
erzählt.
war ich sehr überrascht. Du hast es mir auf der Eröffnung erzählt,
Ihr
ja.
habt ja schon zu Beginn, wo ich euch kennengelernt habe, mein ganzes Bild des Friseurs komplett auf den Kopf gestellt. Du kennst die
Wirklich?
Geschichte gar nicht
Nee,
mit,
ich kenne
oder?
die Geschichte
Also,
gar nicht.
das war, als ich meine Frau kennenlernte. Also, meiner Frau verdanken wir quasi, dass wir uns kennen. Und zwar nicht, weil sie bei euch beim Friseur war, sondern sie hat ja selbst Friseur gelernt. Und erzählte mir dann, wir waren wirklich ganz, ganz frisch zusammen. Also, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Und sie erzählte mir dann, ich fahre nach Dresden und gehe auf ein Seminar. Und da war ich schon sehr verwundert, weil in meiner Vorstellung war damals so Friseur, das ist extrem schlecht bezahlt, viel arbeiten. Und da habe ich gesagt, wie kannst denn du auf ein Seminar gehen? Also ich habe schon verstanden, okay, da muss man was lernen, aber ihr geht da auf ein Seminar, sage ich, ah, und nee, wir müssen das auch selber bezahlen. Ich sag, wie, ihr müsst das selber bezahlen? Und
Ja.
dann hat sie mir das erzählt und dann ist sie auf der, auf, sie war dann bei euch in der Akademie in Dresden und ich habe sie dann da abgeholt. Und ich komme dann zu euch und dann war das ja da, wo ihr zuerst die Akademie hatte, dachte, boah, ihr hattet ein eigenes Café da und diese tollen Räume und alles. Und da war ich schon das erste Mal geflecht. Da habe ich gedacht, okay, machen Seminare, cool. Und dann hat sie, und das habe ich dir schon erzählt,
Das war,
und dann hat
pass
sie
auf
mir,
jetzt.
und dann hat sie mir gesagt, ja, ich habe mir da jetzt zwei Scheren gekauft.
Oha.
Und da habe ich gesagt, okay, zwei Scheren, klar, brauchst du ja für deinen Job, verstehe ich. Und dann hat sie mir gesagt, was diese Scheren gekostet haben. Und ich glaube, die haben mehr gekostet als ihr Monatseinkommen. Also deutlich mehr als
Ja,
ihr Monatseinkommen.
ja, ja.
Und
Das kann sein.
hat mich total umgehauen, weil ich so gedacht habe, also, wenn du eine Zielgruppe hast, der du was verkaufen möchtest, dann sollte diese Zielgruppe Geld haben. Und Friseure und Friseurinnen gehörten definitiv nicht also zu der Zielgruppe, wo ich gesagt hätte, die haben Geld. So, jetzt ist das aber bei euch alles ein bisschen anders gewesen. Und sie hat mir das dann auch alles erklärt. Also ich wusste dann auch alles über Organic, Haarschneiden und so. Aber vielleicht, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, dass ihr neben eurem, sagen wir mal, klassischen Beruf, weil ihr seid ja beide gelernte Friseure, dass ihr irgendwann mal gesagt habt, so, neben unserem eigentlichen Handwerk, was wir machen, machen wir quasi noch so ein zusätzliches Extra-Business, wo wir auch anderen beibringen, wie es richtig funktioniert. Was war das so der Grund, die Motivation dahinter?
Ich oder
Du
du?
warst der Auslöser.
Ich war der
Ich habe es
Auslöser.
nur gesehen.
Ja, also da muss man dazu sagen, grundsätzlich, wenn ich heute rückblicke, hatte ich nie die Idee zu dem, was heute ist. Also so wie es ist, das muss man dazu sagen. Manche sind ja als Kind schon und haben eine ganz klare Idee. Das, was ich als Idee hatte, ist schon, dass ich grundsätzlich mein eigener Herr sein wollte. Also das wusste ich schon sehr früh. Und
Das war ja schon in der Schule so.
das war schon in der Schule so. Und dann muss man dazu sagen, dass ich ja aufgewachsen bin im Osten Deutschlands, mit nicht, als Friseur kann man kein Geld verdienen, sondern im Gegenteil, bei uns war das so, und meine Mutter hat immer gesagt, Kind, Handwerk hat goldenen Boden. Also das ist mein Belief, sage ich jetzt mal so. Und ich habe nie die Idee gehabt, dass ich als Friseur nicht gut Geld verdienen kann, sondern das war schon zu DDR-Zeiten so. Wir hatten ein sehr gutes Gehalt und außerdem hatte man als Friseur in den typischen Tauschgeschäften, also immer alles, ja. Also das ist das eine. Wie kam es jetzt halt zu der Entwicklung? Im Grunde genommen ist es so gewesen, dass ich grundsätzlich in mir etwas habe, immer nach der, was manchmal auch ein bisschen krank ist, ne, dieser typische Perfektionismus, also alles perfekt, perfekt, perfekt. Heute habe ich das alles mit dem Alter etwas relativiert. Aber im Grunde genommen auf der Suche nach dessen war der Auslöser einfach im Grunde genommen immer die absolute Perfektion darin zu erreichen, dass der Kunde total happy ist, also total zufrieden. So, nicht ein bisschen oder so, sondern dieses Endmaß zu erreichen, dass der Kunde immer wiederkommt und dass er nur deswegen wiederkommt, weil die Leistung so gut ist. Weil wir kannten das zu DDR-Zeiten nicht. Werbung, das gab es nicht. Also wir sind nicht mit Werbung groß geworden. Unsere Werbung war im Grunde genommen die Leistung, die du gebracht hast. Und die musste so gut sein, dass der Kunde wiederkommt und bestmöglich noch ganz viele Kunden mitbringt. Und auf diesem Prinzip basierend war es eine handwerkliche Entwicklung von mir. Dann habe ich, sag ich mal, autodidaktisch mir Dinge beigebracht auf der Suche im Umgang mit dem Haar. Dann zukommt es, dass wir ganz klassisch aus dem Preisfrisieren kommen. Also wir haben auch in unserem Beruf klassische Wettbewerbe, wie man das im Sport auch kennt. Also das heißt, man hat weltweit Grand Prix und dann auch Weltmeisterschaften. Da haben wir uns auch kennengelernt. Also Thomas und ich haben mehrere Weltmeisterschaften frisiert. Er als Mitglied der westdeutschen Nationalmannschaft, ich als Mitglied der damaligen noch Ostnationalmannschaft. Und da studiert man Haare. Also das ist ein höheres Studium im Umgang mit dem Haar. Das ist das eine. Und die Kombination meiner Neugierde, mein Streben nach absoluter Perfektion, hat im Grunde genommen etwas entwickelt, was er dann entdeckt hat bei mir, muss man dazu sagen. Also alles gibt es nicht ohne dieses Du in der Form, weil er gesagt hat, was machst du da? Und weil ich habe meine Sachen gemacht und ich meine, ich war 24 Jahre, hatte 17 Mitarbeiter, ich hatte keine Ahnung von Personalführung. Ich hatte ein Geschäft, was gewachsen ist wie der süße Brei, ja. Und war dann im Grunde genommen froh, als mein Mann kam und das einfach so mir auch den Blick von außen drauf gegeben hat, ja. Weil meine Mutter, der wuchs das dann irgendwann auch ein bisschen über den Kopf, ganz klassisch.
Hast du den mütterlichen Betrieb übernommen?
Nee, oder? Also wir haben, sag ich mal, die Firma, am Anfang hatten wir die aufgebaut auf der Einzelfirma der Mutter, also ganz klassisch auf der Einzelfirma der Mutter, da war meine Schwester noch mit dabei. Und dann haben wir aber relativ früh gemerkt, sag ich mal, meine Schwester mit ihrem Mann und wir beide, dass das halt praktisch, dass wir andere Intentionen in der Arbeit haben. Und wenn du das dann merkst in der Partnerschaft, dann der eine hat immer das Gefühl, der macht zu wenig, der andere macht zu viel. Und dann haben wir uns getrennt. Aus der Perspektive heute war das alles super so. Damals ist das nicht so einfach, ne, wenn man sowas trennt. Aber heute ist es super. Und im Grunde genommen war es so, also wie gesagt, wirtschaftlich, wir haben erstmal aufgebaut auf der Einzelfirma der Mutter, dann ausgegründet, klassische GmbH gegründet. 2002 haben wir unsere eigene Firma gegründet, den großen Betrieb rausgenommen, ne, damit meine Familie von den Schulden befreit. Und wir haben die Schulden übernommen, ganz klassisch, und haben dann richtig losgelegt zu arbeiten. Dann haben wir praktisch, hat er gesagt, so, das, was du machst, das müssen wir lehrbar machen. Dann haben wir uns rangesetzt, haben das lehrbar gemacht.
Das passt eigentlich gut zu dem, was er gesagt hat. Weil das hat sich ja imagetechnisch eigentlich bis heute nicht verändert. Also dieses Unterbezahlte, da bin ich auch immer, wenn ich die ganzen Medien, also in unserer Branche sehe, das ist eigentlich alles gruselig. Das hat sich auch nicht verändert. Also das Wording in der Fachpresse ist immer das Gleiche. Mehrwert, unterbezahlt, also das ist bis heute aus meiner Sicht auch schlimmer geworden.
Ja.
Da, wo Petra groß geworden ist oder ich im Westen, in dem Unternehmen, wo ich gelernt habe, also jede Stadt, jedes Dorf hatte ihren Top-Friseur.
Ja.
Das war ein anderes Level in Deutschland. Und das hat sich ja kontinuierlich eigentlich verschlechtert. Und unsere Intention war, weil wir gesagt haben, da reicht auch nicht mehr die Ausbildung, da bin ich auch heute fest davon überzeugt, dass aus meiner Sicht wir das komplett ändern müssten. Also die klassische, du musst die Grundausbildung machen. Und das war unsere Intention. Wir haben gesagt, das gibt es. Wir haben da auch versucht, Dinge zu machen. Damals schon, wo wir gesagt haben, wie können wir das
idealisieren.
Und wir haben gedacht, die nehmen uns mit Handkurs. Aber der alte Strukturen, die nehmen dich nicht mit Handkurs. Nee. Die sagen dann nur, was willst denn du jetzt?
Ja.
Und dann haben wir gesagt, komm, das schaffen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine Akademie gründen, nämlich die Organic Akademie, wo wir Qualität, handwerkliche Qualität lehrbar machen. Und das war eigentlich so der Ansatz dann und der Zusatz zum Friseurbusiness zu unserer Akademiearbeit. Und dann haben wir ja 2005 das erste Patent bekommen, ja, auch zu Organic Haircutting.
Also das war auch, ja, sag ich mal, was meine Intention, wo ich gesagt habe, okay, ja, also die richtige Basis zu haben. Mhm. Also mein Denken war zu dem damaligen Zeitpunkt noch, du musst für die, die Fakten brauchen, musst du auch die Basis schaffen für Fakten. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay. Und als es klar war, dass ich anders Haare schneide und wir das, sag ich mal, auch lehrbar gemacht haben und schrittweise erklärbar gemacht haben, war es dann eher so, dass, sag ich mal, so unser anwaltliches Team uns herum gesagt hat, Mensch, das ist ein Patent, das müsst ihr anmelden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was es braucht. Und dann hatten wir ein Patent, aber da muss man dazu sagen, so ein Patent ist in der Friseurbranche wie, also wo, wenn du woanders hingehst und sagst, du hast ein Patent, aber in der Friseurbranche ist das so, wie jetzt, wie kann man das patentieren? Ja, und mittlerweile haben wir auf die Haarschneidetechnik 2 Patente, weil es traut sich keiner, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und das halt, sag ich mal, Crossover mit ganz, ganz anderen Dingen zu verbinden. Also wir schneiden heute Haare, weil wir Haare als organisches Material betrachten und nicht als tote Materie, wie es immer noch gelehrt wird. Ja? Und organisches Material zu bearbeiten, hat ganz klare Grundsätze. Und das haben wir patentiert. Und das ist das, was wir vermitteln. Und das ist am Ende das, was unser Erfolg ist. Egal, wo wir sind, was wir machen, das ist die Grundlage. Der andere, völlig andere Ansatz im Umgang mit Haar, beim Schneiden, beim Verändern, beim Färben, beim Nachbehandeln. Das ist die Basis. Und da sind wir, sag ich mal, selbst nach 20 Jahren Arbeit in der Branche, total am Anfang, weltweit. Mhm. Weil das will nicht in die Köpfe rein. Warum? Weil die festen Strukturen und, sag ich mal, die, die das große Geld daraus machen, also die das große Geld daraus machen, das sind die, die es lieber unwissend lassen wollen. Mhm. Also das muss man dazu sagen. Und wir sind aber unterwegs, rütteln und sagen und klären auf, also Endverbraucher wie Friseur, und sagen, Leute, ihr bekämpft immer nur die Wirkungen, ihr müsst an die Ursache ran. Ja. Und wir sind die, die mit der Ursache arbeiten, aufklären und sagen, das alles brauchst du gar nicht, weil veränder den Grund. Und das ist natürlich nicht überall beliebt, das ist klar. Und das ist unsere Arbeit, egal wo wir sind. Ja.
Ich finde bei dem, was ich jetzt gesagt habe, 2 Dinge ganz spannend. Und zwar zum einen, man kann ja heutzutage immer ein Unternehmen gründen, indem man sagt, was würde denn gut funktionieren, wo ist Geld zu verdienen, und geht dann ganz gezielt in diese Nische oder in diese Branche rein. Mhm. Oder aber man sagt, ich habe so einen Herzenswunsch, ich habe so eine Idee, ich möchte das gerne machen, keine Ahnung, ob es funktioniert, keine Ahnung, ob da Geld zu verdienen ist, ich mache das einfach. Das war ja bei euch so.
Es ist ganz klar unsere Triebfeder. Also viele auf den Weg jetzt, wenn ich zurückblicke, also...
Ja, sag mal zu Ende, dann sage ich mal. Im Grunde ist es also die Idee, und trotzdem, weil das ist diese super Frage, haben wir immer geguckt, wie ist denn die Wirtschaftlichkeit auch in den Salons? Deswegen haben wir heute noch Salons.
Ja, das ist richtig, aber das ist das
eine. Ja, aber das muss außen immer erklärt werden, weil die Leute...
Aber umgekehrt ist es so, egal wie, wo wir immer, was wir gemacht haben. Also unser erster Salon, da haben wir schon 500.000 Euro investiert, damals in Chemnitz. Da haben alle gesagt, ihr seid ja bekloppt. Also wie kann ich denn als Friseur überhaupt eine Einrichtung für 500.000 machen? Und das war für mich das Selbstverständliche, weil es geht nicht darum.
Ja.
Weil wenn du Oberliga spielen willst, musst du Oberliga
in
bieten.
In allen Bereichen.
In allen Bereichen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich kann nicht sagen als Friseur, also ich will ganz, ganz viel Geld verdienen, und ich habe aber das Drumherum, die Wertigkeit meiner Einrichtung, die Wertigkeit meiner Mitarbeiter, die Wertigkeit von meinem Staff, die Wertigkeit der Ausbildung, mache ich alles low budget. Mhm. Das funktioniert nicht. Und das ist, ich glaube, das funktioniert nirgends.
Ja.
Aber das Denken ist so, das betriebswirtschaftliche Denken. Ne? Ich sage immer, Betriebswirtschaft heißt ja im Grunde genommen immer, also es muss einem dienen, nämlich der den Profit machen will. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Hm. Also die sind definitiv vorbei, weil das ist ja auch das, warum jetzt, sage ich mal, es an allen Ecken und Enden kracht. Weil das eben nicht funktioniert.
So waren ja auch die Trendscoutings. Also die Friseurbranche aus Europa ist dann, wo ich zu Petra gegangen bin, ja viel mehr in den Osten gekommen und hat sich die neuen Konzepte angeschaut, weil im Westen ja eigentlich salontechnisch das verwaltet worden ist. Mhm. Weißt du? Also in der Wertigkeit.
Ja. Ne?
Da waren ja viele tolle Kollegen, die wirklich gute und tolle Salons gemacht haben, ne? Wo die Friseurbranche dann hingekommen ist und gesagt hat, Mensch, das musst du dir anschauen.
Nach der Wende, ja.
Würdet ihr sagen, dass wenn jemand so startet wie ihr, also wirklich mit diesem Antrieb aus dem Inneren heraus und nicht unbedingt nur, dass man aufs Materielle schauen muss, ohne Frage, aber wenn das Materielle nicht Ziel Nummer eins ist, würdet ihr sagen, dass das dann langfristig sogar deutlich erfolgreicher wird, als wenn man nur dieses Materielle voranstellt?
Ich würde jetzt, also wenn du mich das vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich das noch nicht so sicher beantworten können. Heute würde ich sagen, ja. Also aus meiner Sicht ist, und ich sage jetzt mal so, es gibt ja alles auf der Welt. Also wir haben ja auch, ich sage jetzt mal, das, was wir nicht wollten, das 100. Haarshampoo entwickeln. Mhm. Aber der Grundstock, warum wir das genau so entwickelt haben, nämlich nur mit der einzigen Prämisse, das, was wir für Haare und Kopfhaut erreichen wollen, hat uns ja auch dazu geführt, dieses Produkt zum Beispiel zu entwickeln. Total kompromisslos. Also wir sind mit nichts einen Kompromiss eingegangen und zwischendurch haben alle gesagt, das funktioniert nicht, das haut niemals hin, ihr müsst das so und so und so machen. Und
das war immer so.
Immer
also,
so.
Ob wir die schönsten Salons gemacht haben, vielleicht das nochmal zu verorten, oder Organic Lifestyle Haircare. Ja. Das war 2012. Also wir haben 5 Jahre entwickelt und alle immer so, denn das funktioniert nicht. Das will der Endverbraucher nicht.
Das will der
Guck dir die Studien an. Ja. Vella, L'Oreal, alle machen dann tolle Studien und sagen, nein, 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 der Endverbraucher will das anders. Dann habe ich gesagt, ja, das verstehen wir, aber dann kommen wir ja gar nicht zu einem Ergebnis.
Ja. Mhm.
Also das sind ganz andere Faktoren, ich sage jetzt mal, wo die Industrie das unterordnet.
Ja.
Um Verkauf zu machen. Und unser Ansatz war immer, ein hochwertiges, das Beste an Ingredients drin zu haben. Und da hören die ja schon auf.
Ja.
Weil das machen die nicht.
Nee.
Weil das ist denen viel zu teuer.
Ja.
Bis hin zum eigenen Packaging. Ne, wo
ja,
du sagst,
warum? Weil am Ende natürlich bei denen viel zu wenig hängen bleibt. Aber das ist nicht unser Ansatz gewesen.
Ja.
Und wenn ich heute drauf schaue, muss ich sagen, das ist ja so, du kannst ja in einem, sag ich mal, in einem halben Jahr 1.000 Kunden haben. Und im nächsten halben Jahr hast du davon noch 10.
Ist das so krass?
Also das ist so, vertriebstechnisch in der Friseurbranche. Du kannst ja einen One-Shot launchen. Ich sag mal, grundsätzlich ist es ja so, du kannst in der heutigen, in der Beauty-Branche, du kannst einen One-Shot launchen, der völlig am Gesetz vorbeigeht. Bis das Lebensmittelüberwachungsamt das sieht, ist der One-Shot verkauft und der Profit ist drin.
Ja.
Also so einfach läuft das.
Okay.
Take it easy. Und keiner der Endverbraucher merkt, was er sich da für ein Bullshit gekauft hat.
Ja.
So. Mhm. Das ist möglich. Das ist übrigens überall auf der Welt möglich.
Und wird wahrscheinlich auch so gemacht.
Und wird auch so gemacht.
Nur so.
Ne? Weil bevor die Ämter da, sag ich mal, wach sind, ist das Ding ja mit dem richtigen Marketing raus und Hauptsache die Kassen sind voll. So funktioniert das. Und wir haben natürlich, wir haben viele Jahre auch für die Industrie gearbeitet und viel erlebt. Und es gibt auch zwischendurch immer mal ganz moralisch gute Ansätze in der Industrie. Aber dann merken die, was das für eine Arbeit ist. Warum? Weil all das, was sie ja Jahrzehnte vorher erzählt haben, muss gechanged werden.
Mhm.
Und die Arbeit macht sich keiner.
Mhm.
So, wir sind klein, fein und wir machen uns die Arbeit. Und heute, nach 30 Jahren, kann ich sagen, im Grunde genommen, wenn du das so machst, wenn du das mit dieser Intention aufbaust, hast du ein anderes Fundament.
Mhm.
Da kann auch mal der Wind richtig wehen, ne? Oder du kannst auch mal einen richtigen Sturm kommen, aber das Fundament ist ein anderes.
Ja. Ich will noch mal kurz, weil der zweite Punkt, den hast du schon ganz kurz angesprochen. Bevor wir jetzt hier angefangen haben, wir mussten ein paar Minuten warten, weil du hast noch eine Kundin gehabt. Das heißt, was mich auch bei euch fasziniert, viele andere in eurer Situation, also ihr seid international, da können wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen, ihr habt ein großes Unternehmen, da würde man ja normalerweise sagen, ja, ihr seid jetzt die Unternehmensgründer, ihr seid die Geschäftsführer und ihr macht quasi so den Blick von oben drauf. Wie heißt immer so schön, am Unternehmen arbeiten, nicht mehr im Unternehmen, aber ihr macht noch wirklich quasi fast tagtäglich auch direkt an euren Endkunden arbeitet ihr noch.
Ja.
Warum eigentlich? Also ich kann mir das denken, aber das mal jeder hört, weil viele Unternehmer beklagen sich ja dann so ein bisschen und sagen, ich habe vor 30 Jahren mal so eine Heizungsfirma gegründet, ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal eine Heizung angefasst, weil ich nur noch Buchhaltung mache, nur noch im Operativen so sitze. Ja. Warum habt ihr das immer wahrscheinlich auch ganz bewusst so gelassen, dass ihr erstens immer Salons auch gemacht habt und auch immer selber in diesen Salons arbeitet?
Mhm. Du, ich?
Ja, ist auch mein Problem. Ich habe gesagt, das muss ich jetzt mal darstellen, weil manchmal weiß ich selber nicht, wo ich in der Unternehmung unterwegs bin oder wie meine Mitarbeiter mich planen. Oder wie du eben gesagt hast, wie kriegst du das mit Urlaub und Family hin? Das ist schon eine Herausforderung. Im Grunde kriegen wir es gut hin. Hier ist es ja ein neues Projekt. Und ich sage jetzt mal, vor 2 Jahren, wo wir uns entschieden haben, hier rüber zu moven oder das mit zu integrieren, Dubai und Mittleren Osten. Ja, in den Anfangsprojekten sind wir natürlich immer mit im Salon, also auch unsere Kernarbeit, weil das stärker. Ja auch unsere Kernaussage ist. Und ich brauche das auch selber zum Training, aber ich mache schon viel, viel weniger im Salonalltag, weil, ich sage mal, meine Hauptarbeit ist im Grunde ja Marketing. Marketing ist heute Social Media. Dann ist es Vertrieb der Produkte, dieses Vertriebsnetzwerk aufzubauen, was wir eigentlich in den anderen Unternehmensbereichen sehr gut geschafft haben, organisch, weil wir wollen auch unser Unternehmen organisch aufbauen, auch in der Betriebswirtschaft. Und der Ansatz, das ist eigentlich der größte Spagat. Also in den Salons, finde ich, haben wir das vor Jahren sehr gut angefangen, in der Akademie auch. Das war auch ein Learning für die Branche, also wie wir das abhandeln und so. Und Vertrieb ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich finde, für alle da draußen, Vertrieb ist das Versauteste überhaupt. Also so alles, dieses ganze Geschäftsgebaren.
Wie es bisher läuft.
Wie es bisher läuft. Und wenn man da rein will, dann musst du das natürlich erstmal verstehen. Und das war hier ein super Learning. Und ja, und da gucken wir gerade, wo wir uns befinden. Und wir haben gelernt, wer macht was im Unternehmen. Ne? Also was meine Frau macht und was ich mache.
Da seid ihr ja gar nicht so das typische Unternehmerpaar. Nee. Weil meistens ist es ja so, wenn man Unternehmerpaare hat, dann ist es immer so, entweder die Frau hat gegründet und der Mann arbeitet mit oder umgekehrt, der Mann hat gegründet und die Frau arbeitet mit. Ich könnte jetzt bei euch nicht sagen, wer ist jetzt der, wahrscheinlich gibt es auf dem Papier, wie man das
heißt. Wir haben es gemeinsam, wir haben von der ersten Minute an 50-50 gemeinsam gegründet. Also wir sind in die Ehe eingestiegen und haben ein halbes Jahr später die Firma gegründet, ja.
Also gibt es auch nicht so, häufig. Aber nochmal auf diesen Punkt zu kommen, würde ich sagen, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man als Unternehmer so ein Basiskontakt gerade auch zu seinen Endkunden immer noch hat.
Das ist das Allerwichtigste. Ja. Also auch das, was wir schulen. Ja. Egal wie groß du wirst, wenn du Dienstleistung machst, und diese Verbindung fehlt, dann kannst du, das habe ich in vielen Unternehmen, viele Konzepte, auch in unserer Branche, eigentlich sind die auch 5 Jahre gemacht. Oder wie wir Mitarbeiter beteiligen. Für uns ist Beteiligung nicht 20-30%. Ne? Wir wollen auch die GmbHs machen. Wir haben dann nicht irgendwie komische Franchise-Konzepte gemacht. Das würde in dem Level an Qualität, was wir uns vorstellen, nicht funktionieren.
Ja.
Das ist, wie gesagt, auch die Franchise-Konzepte. Wir haben ja auch einige gekauft. In Zwickau übrigens, war auch ein Franchise. Ja. Aber die sind, wenn du dahinter guckst, die Zahlen anguckst für den Franchise-Nehmer, also der Friseur, der das dann irgendwann nimmt, eigentlich nicht ideal gemacht.
Ja.
Wenn du das richtig guckst, die sind eigentlich nur für den, der die Lizenz gemacht. Lizenz der verdient das Geld damit und kannst eigentlich froh sein, dass du dann einen Friseur findest, der das durchhält. Da brechen eigentlich die meisten zusammen. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Das wollen wir auch moralisch nicht.
Ja.
Und wir haben dann immer gesagt, wenn einer dann zu uns kommt und sagt, wir wollen uns selbstständig machen, und so machen wir das auch heute, dann machen wir mit denen GmbHs. Wir unterstützen die heute mit unserer Managementgesellschaft.
Oder LLCs,
genau. Ja. Und nehmen dann Partner rein, aber die müssen wirklich auch in die Verantwortung sein.
Ja,
die Verantwortung, nur dann kriegst du dieses Level an Qualität. Aus meiner Sicht nicht anders möglich.
Aufgrund des Engagements.
Ja, Engagement, Invest. Das ist ja auch in der Schulung so. Ich sage auch zu den Unternehmern ab einem gewissen Punkt, wenn deine Leute schulen, ist es auch wichtig, wie du das machst, ist egal. Aber wichtig ist, dass der Mitarbeiter auch mit investiert in seine Ausbildung. Nicht das, was in Deutschland ja gerne gemacht wird, ja, du musst heute als Unternehmer alles für den bezahlen, aber dann spürt der Mitarbeiter ja gar nicht seine Entwicklung, sein Tun.
Das ist ja genau was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich so überrascht war, dass meine Frau, die ja angestellt war in einem Friseursalon, dass die ihre Schulung selber bezahlen musste, weil sie verdient so wenig Geld. Wie es halt damals ja auch noch war. Und du musst doch für die damaligen Verhältnisse relativ teure Schulung bezahlen. Oder beziehungsweise die Schulung an sich war nicht teuer, aber für ihr Einkommen war das dann doch eine ganze Menge.
Ja.
Und wir machen das ja auch immer noch, indem wir sagen, hey, wenn ihr was machen wollt, dann wir unterstützen euch, dann müsst ihr schon auch
genau. sehr
was ist ganz wichtig. Ja.
Ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt.
Es gibt, sag ich mal, ja, grundsätzlich, ich glaube, das ist nicht nur, dass es eine Friseurbranche ist, aber es gibt eben ein paar betriebswirtschaftliche Mechanismen, die grundsätzlich in der westlichen Welt wohin gewachsen sind, wo immer die, sag ich mal, wo immer über eine menschliche Komponente drüber weggegangen ist, weil wirklich nur das Geld im Fokus stand. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in die Zukunft schauen, das noch viel, viel maßgeblicher ist, dass die menschliche Komponente eine ganz wesentliche darin sein muss. Und da gehört eben dazu, dass ich das nicht, es gehört ja auch zur Selbstbestimmtheit ein Stück weit dazu und zur richtigen Wahrnehmung einer Person dazu. Ich bilde mich aus. Es ist mein Wissen. Ich bilde mich, ja. Ich nehme es auch mit, auch wenn ich das Unternehmen verlasse. Ich nehme das mit.
So sollte es sein.
Und es ist für mich am Ende, wenn ich das Unternehmen verlasse, kann ich es freier verlassen, wenn ich selber einen Teil auch dazu beigetragen habe. Absolut. Also man bleibt, sag ich mal, immer reinen Herzens, also in allen Aspekten. Ja? Und ich muss aber als Unternehmer auch das jungen Menschen beibringen können, dass das eventuell der bessere Weg für ihn selbst ist, auch ihn unabhängiger von mir machen. Also ich möchte ja auch einen Mitarbeiter nicht, weil heute ist es ja so, alles ist ja darauf getrieben, Mitarbeiter in eine bestimmte Abhängigkeit zu bringen. Das wird nie ein Mitarbeiter halten. Never. Ein Mitarbeiter bleibt so frei, wie, also umso freier er ist und umso freier er sich fühlt, umso mehr kann er ja auch wachsen und sich entwickeln. Und das ist auch ein organischer Ansatz unserer Unternehmensführung, ja. Und natürlich hat es aber auf der anderen Seite auch die Konsequenz dessen, dass Menschen, die mit uns arbeiten, sich immer stark konfrontiert fühlen. Ja, also weil wir eben die Dinge auch. Ja, ja, aber das ist so. Also, Menschen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, wir haben ja, sag ich mal, auf der einen Seite Mitarbeiter, die bei uns auf der Payroll stehen, aber wir haben natürlich auch ein riesengroßes Netzwerk, wo viele mit uns gemeinsam arbeiten, ja. Also teilweise selbstständig sind. Wir haben auch in Deutschland und beziehungsweise in Europa ja auch Trainer, die letztendlich im Angestelltenverhältnis in einem anderen Friseurgeschäft arbeiten und freiberuflich zum Beispiel für die Akademie tätig sind. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche unternehmerische, sag ich mal, Konstellationen, Prozesse und Strukturen. Aber ein, was ist dabei immer wichtig, also organisch bedeutet für uns eben organischer Umgang mit dem Haar, aber abgeleitet davon bedeutet das eben auch organischer Unternehmenswachstum, organisches Ausbreiten eben heißt, sich mit den echten Dingen auch intensiv beschäftigen zu wollen. Ja? Also das bedeutet halt, wenn jemand mit uns wachsen will, dann muss er wissen, dann geht es um was. Also es ist keine Blase, es ist kein Marketing, es ist kein Bläh und kein Bluff, sondern der muss sich wirklich mit eigenem persönlichen Wachstum auseinandersetzen wollen. Persönlich, in seiner Fachlichkeit, in seiner Kommunikation, in allem. Wenn er das einmal gecheckt hat und dann auch merkt, dass das unendlich ist, Wachstum, ja, in allen Bereichen, ob in seiner Person, auch materiell letztendlich, weil das ist natürlich auch aus meiner Sicht eine ganz wesentliche materielle Grundlage, eine echte. Also, ja. So, selber die Möglichkeit dazu haben, gutes Geld zu verdienen. Und zwar immer so, wie ich es mir selber auch persönlich vorstellen kann. Also, sag ich mal, Manifestierung im materiellen Bereich, ja, wo auch Geld dazu gehört, sage ich jetzt mal so, hat ja immer was mit der persönlichen Vorstellung zu tun. Der eine möchte so viel, kann sich so viel vorstellen, der andere so viel, der andere so viel. Ja. Und wenn das nicht echt ist übrigens, dann sehen wir das ja auch, dann platzen ja die Blasen, egal wo, oder? Also das heißt, wenn es echt ist, hat es eben dann auch Substanz. Und dann ist der Fluss auch natürlich. Also ist ja auch ein energetischer Austausch und Nebengebensprozess. Und wenn die Dinge, also wie bei Lotto-Millionären, ne, wenn die Dinge halt schnell gehen, dann sind sie in der Regel auch schnell wieder weg. Ja. So. Aber so Austausch, materieller Austausch, und das ist auch etwas, was wir versuchen immer zu vermitteln, gerade in unserer Branche. Und ich glaube, wir konnten schon viele Beliefs ändern von Friseuren, die gedacht haben, ich kann nie Geld verdienen.
Ja. Das wird denen ja schon beigebracht.
Ja, 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 weil, weil eben auch so dieses Bild, glaube ich, sehr verbreitet
ist. Ja, natürlich. Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch dahingehend sehr, sehr schwierig, gerade für Berufsnachwuchs zu sorgen. Weil wer will in eine Branche gehen, wo man kein Geld verdient?
Absolut. Ist
und das heißt, es ist ja eigentlich auch dumm, dann diesen Glaubenssatz immer weiter zu verbreiten. Eigentlich müsste man ja genau das Gegenteil
machen. Man muss es ändern. Ja. Man muss das checken und man muss es ändern. Und natürlich aber eben dann auch nicht nur gesprochen stehen lassen, sondern den jungen Menschen auch an die Hand nehmen und zeigen, wie es geht.
Ja.
Punkt. Und das ist natürlich dann die Arbeit. Und das ist ja immer so das Phänomen, was ich beobachte, die keiner machen will.
Ja, und es ist auch, wie gesagt, das hat sich auch extrem verändert. Also ins Negative. Früher bist du zu dem Ausbilder gegangen, hast du das bekommen. Mhm. Und das ist ja, eigentlich hat es immer mehr auf das Belief draufgehauen.
Ja, ne? Klar.
Und dann wird es immer schwieriger, dass das sichtbar ist. Wenn die Leute bei uns sind und dann auch so ihren Weg gegangen sind, dann kannst du auch richtig sehen, wie die wachsen. Aber das ist was wir eigentlich auch sehr stark schon kämpfen müssen, gerade in Deutschland. Ich finde, es wird immer schlimmer in Deutschland. Das muss man auch so ganz klar ansprechen, wo ich gesagt habe, nee, wir brauchen, da werden auch die Vorbilder nicht genommen. In Deutschland werden auch in unserer Branche die Vorbilder gar nicht so genommen und gesagt, Mensch, guck mal, das Unternehmen, irgendwie macht das ja schon was richtig 20 Jahre. Ja. Irgendwie macht das die Politik nicht. Ne? Die beschäftigen sich so viel mit diesen Dingen, die ja so und so nicht verändert werden. Ja. Und jeder sitzt dann davor und sagt, ja, so müsste es sein. Ja, aber also tut
schönes,
mal. Aber
wer Beispiel, macht was? Ein schönes ne? Beispiel ist, um das vielleicht auch mal monetär halt abzubilden, also die Branche kämpft für 7% Mehrwertsteuer. Also ich bin seit 30 Jahren Unternehmer, sage ich jetzt mal, ich kann darin keinen Sinn sehen. Warum? Also das spielt erstmal keine Rolle, ob der Kunde bei mir 19 oder 7% Mehrwertsteuer zahlt. Punkt. Weil was machst du denn dann, wenn du, der Kunde erwartet doch, dass du deine Preise senkst, wenn du nur 7% Mehrwertsteuer hast. Und das will in die Köpfe nicht rein. Die ganze Branche, von jeder Institution bis über, egal wie, und da sitzen auch Politiker da, und da sitzen auch Wirtschaftler da, die sagen, macht überhaupt keinen Sinn, die Mehrwertsteuer zu verändern. Wenn der Branche beigebracht werden würde, ihr müsst eure Leistung erhöhen.
Mhm. Wie jetzt? Inhaltlich,
Ich mach doch schon alles. Nee, machst du nicht. Weil Leistung erhöhen bedeutet, du müsstest viel, viel näher am Kunde und am Kundenwunsch sein. Und da ist eine starke Diskrepanz da, weil der Kundenwunsch, der im Stuhl sitzt, ist in der Regel ein ganz, ganz anderer als das, was die Hoheit, die Industrie oder einschlägige Institutionen vorgeben. Das heißt, das, was der Friseur in der Regel, sag ich mal, da lernt, ist eine Produktanwendung und ein Trend. Zahlt aber nicht in dem Friseur in die Kasse, sondern zahlt am Ende der Industrie in die Kasse. Mhm. Und das ist so. Und da sagen wir, das Produkt bei uns ist relativ unwichtig. Das Produkt hilft uns nur, unsere handwerkliche Arbeit am Endverbraucher richtig gut zu machen, weil der muss happy sein. Mhm. Punkt. Ja. Und das ist halt der gravierende Unterschied und wo wir auch in Deutschland halt auch. Da können wir uns immer nur entfernen und können sagen, nee, das können wir nicht unterstützen, weil das ist nicht der richtige Ansatz.
Ist auch das Image, muss man so ein bisschen...
Ja, ne? Ist auch total spannend, weil wenn man jetzt Friseur rausnehmen würde, man könnte ganz viele Branchen jetzt einsetzen und wir könnten genau das Gleiche zu denen sagen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also dass immer so quasi auf den vollkommen falschen Punkt sich konzentriert wird und man sagt, hier anders liegt eigentlich der Hebel und nicht schauen, ob wir das da haben.
Ja. Und das würde aber ja am Ende bedeuten, dass ganz viele Schalter massiv umgelegt werden müssen. So, und sag ich mal, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die denken können, was dann passiert. Mhm. Und dass es dann an deren Eingemachtes geht.
Ja.
Und deswegen wird es nicht gemacht. Deswegen merkst du auf der anderen Seite auch ganz straff, also wenn wir vor einer Mauer laufen, kann ich hingucken, kann ich sehen, okay, ja, diese Person oder die Institution müsste sich grundlegend ändern und das wollen sie nicht, das tun sie nicht und deswegen halten sie ihr dagegen richtig hoch und
da noch nicht mal, es ist eher so ein Festhalten, so ein starres Festhalten an
nichts verändern.
Das ist das Hauptproblem.
Und da haben wir an unserer Geduld gearbeitet.
Ja. Ja. Jetzt sitzen wir ja gerade hier in Dubai in eurem neuen House of Organic. Aber ihr seid ja nicht ausgewandert, sondern Nein. habt ja nach wie vor eine riesen Basis. Also ich glaube, euer Hauptgeschäft, eure große Basis ist ja nach wie vor in Deutschland. Ja, ihr habt viel in Europa. Ihr seid in Italien. Genau. In welchen Ländern in Europa seid ihr überall?
Also wir sind ganz, ganz stark natürlich im Dach. Deutschland, Österreich, Schweiz. Also auch in der Schweiz, auch wenn sie nicht zu Europa gehört. Also wir haben auch ein relativ großes Schweizer Geschäft mit auch einem Vertrieb. Und Italien. Und wir wachsen weiterhin in Europa rein, also organisch. Die Fühler sind überall hinausgesteckt, was natürlich auch ein Stück weit zur Folge hat, dass wir hier an den internationalen Hotspot auch viele Europäer kennenlernen, die sagen, wow, möchte ich? Das ist aber das, was ich sage, so ein Phänomen. Du musst erst aus Deutschland ein Stück weit rausgehen, damit man sich dann wieder dahin verlagern kann. Wir sind nicht ausgewandert.
Und warum dann aber jetzt, ich meine, ihr habt schon gesagt, ihr habt das jetzt fast weit über 20 Jahre habt ihr dieses Geschäft, ihr seid wirtschaftlich erfolgreich, ihr habt eine Tochter, die ja auch noch nicht groß ist, sondern die ihr euch auch noch braucht, weil die geht in die Schule, die ist noch klein.
Genau.
Und ihr hättet doch jetzt auch mal sagen können, Mensch, jetzt machen wir es uns mal schön und jetzt haben wir mal ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt sagt ihr, nee, komm, lass uns mal noch 6000 Kilometer entfernt von zu Hause mal noch was machen, was ja auch bedeutet, wir kennen es ja ein bisschen privat, dass er auch getrennt hin und her fliegt. Der eine ist da, der andere ist da mit Kind und so. Warum habt ihr das nochmal gemacht? Warum habt ihr nochmal gesagt, gerade jetzt, völlig egal, ob das jetzt Dubai ist, aber einfach nochmal wo ganz anders hinzugehen, nochmal was ganz anderes zu machen, anderer Kulturkreis. Hier läuft ja dann doch wirklich alles anders, als es in Deutschland läuft. Ja. Was war da eure Intention dann nochmal? Weil Geld verdienen, könntet ihr auch woanders, hättet ihr einfach noch in Deutschland nochmal 5 Salons aufmachen, können jetzt genauso funktionieren.
Genau so ist es, ja.
Ja, so gute Frage. Na, eigentlich war das die Frage, weil kann man sagen, die hat, entschieden haben wir das 2019. Haben wir eine sehr große Hausmesse gemacht für unsere ganzen Kunden in Dresden, im wunderschönen Palais. Und diese Hausmesse hieß Alles auf Anfang. Und da haben wir auch entschieden, uns noch stärker auf unsere Brand zu konzentrieren und haben nochmal einen Relaunch gemacht. Haben im Grunde Brockmann und Knödler nach hinten treten lassen, also den Namen, den wir dann überall drauf hatten, war dann Organic Akademie, Organic Salons, und haben gesagt, wir wollen, dass die Idee noch stärker wachsen kann. Mhm. Und ja, da gibt es eine Vision, vielleicht ein bisschen stärker bei mir, wo ich sage, die Idee wollen wir eigentlich allen zugänglich machen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir so, und haben auch mit der Industrie, wo wir sehr stark verbandelt waren, gesagt, wir wollen auch mit euch weiterarbeiten, ne, weil wir haben viele Kunden, die natürlich von der Industrie geprägt sind, das ist auch wichtig, ne, aber wir haben gesagt, wir wollen das eigenständiger machen und haben dann gesagt, wir wollen auch mehr Co-Creation. Das war auch ein Learning für die Industrie. Das ist auch in unserer Branche so, du bist dann so bei dem, ist wie bei dem Rennstall, du musst dann bei dem Rennstall sein, ne? Ist wie wenn Hamilton jetzt zu Ferrari geht und sagen, ah, das geht doch gar nicht, wie geht denn das? Und wir haben gesagt, wir wollen gar nicht mehr zu einem anderen gehen, ne? Sondern wir wollen die anderen verstehen und dass unsere Identität, was wir jahrelang auch da an Know-how reingegeben haben, dass es noch mehr wahrgenommen wird, was ist eigentlich das, was wir kreiert haben? Was ist organisches Lernen? Was ist das organische Produkt? Und da haben wir eine ganz klare Entscheidung dazu getroffen. Die haben wir erstmal da getroffen. So richtig, was da passiert, wussten wir nicht. Weil alles auf Anfang.
War wieder nur Herz.
Und es war schon eine Wahrnehmung, wo wir gesagt haben, wir müssen, wenn wir das selber, das kommen wir eigentlich wieder zu dem Punkt, wenn wir das mit anderen Unternehmen so wollen, oder es gibt ja auch andere Unternehmen als Beispiel, und wir gesagt haben, nee, dann müssen wir das auch selber leben. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt, wir geben den Schritt jetzt. Und da war ein Bereich, wo wir uns selber intensiv nie drum gekümmert haben, weil das war nur aus unserer Salonarbeit und unserer Akademiearbeit. So ist eigentlich der Markt des Produktes auch gewachsen. Und dann haben wir gesagt, aber wir wollen natürlich auch Vertrieb mehr verstehen.
Also Produktvertrieb.
Produktvertrieb. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir dann auch selber machen. Und dann gibt's eine ganz lange Verbindung zu Dubai. Wir fanden Dubai immer schon gut.
Seit 2007.
Ich glaube, es gibt immer nur die Frage, gerade in Deutschland gibt es ja nur, findest du gut oder nicht?
Genau,
gut,
du findest es entweder gut oder du hast das.
Aber das ist eine ganz lange Geschichte. Wir haben uns eigentlich direkt in Dubai verliebt, waren auch schon mal unternehmerisch kurz vor dem Punkt, wo die Rezession war. Dann 2000. Hat alles natürlich auf Dubai eingezahlt, also, was negativ ist. Dann haben wir uns auch ein bisschen wieder zurückgezogen.
2008 war das erste Mal.
Ja.
Dann 2014 nochmal, haben wir nochmal einen Ansatz gehabt. Und dann kam aber 2015 die Joe, dann war der Fokus Kind. Also wir haben praktisch schon mal zweimal den Ansatz gehabt. Und dann war es letztendlich so, dass wir in Corona haben wir einfach das Projekt aus der Schublade genommen, sag ich jetzt so. Und heute, rückwirkend betrachtet, 5 Jahre später, sage ich...
5 Jahre schon?
Das ist 5 Jahre.
Krass. Ja.
5 Jahre später sage ich, wenn du aus unserer Branche, sage ich mal, vor 20 Jahren hättest du gesagt, aus Deutschland raus, du musst Mailand, London, Paris, New York machen. Vielleicht
die
noch
Klassiker.
L.A.,
die Klassiker.
Ja, genau.
Heute sehe ich die Chance im Beauty-Bereich ganz klar auf der anderen Seite der Welt. Also wenn ich heute, also das ist doch so, man kann das niemandem doktrieren. Wir sagen immer, wir laden jedem alle ein, sich Dubai anzuschauen, also die Welt auch hier anzuschauen. Und es geht eigentlich gar nicht um Dubai. Es ist eher so, was für ein Zentrum und was für ein Melting-Pot das hier geworden ist, sag ich jetzt mal so.
Ja.
Die Menschen, die hier hinkommen, sind vom Mindset genauso wie wir unterwegs, sind Macher, wollen loslegen. Und das ist das, was uns auch inspiriert, wo wir halt richtig Spaß haben dabei. Du, es ist, wenn du hier was machst, es ist egal, wo du musst überall arbeiten. Und du musst, ich glaube, hier auch noch mal mehr arbeiten. Und das ist aber, was uns eben fordert, weil es geht ja auch um unsere Person, um unseren persönlichen Wachstum, dass, sag ich mal, wir uns auch was gesucht haben, was uns richtig fordert. So. Und ob es der fachliche Melting Pot ist, ne? Weil hier kommen Friseure aus der ganzen Welt zusammen. Hier kommen völlig unterschiedliche Haarkulturen zusammen. Hier kommen völlig unterschiedliche Ansätze, Haare zu machen zusammen. Und das ist auch das, was uns natürlich wahnsinnig nährt. Und überall diesen organischen Aspekt reinzubringen, also die Idee, mit dem Haar organisch umzugehen, das, ganz ehrlich, das ist auch so, wenn ich einem libanesischen Friseur das erkläre, das geht bei dem nicht durch den Verstand. Das geht bei denen direkt ins Herz. Und das ist der Unterschied. Ja, beim Inder genauso.
Wenn wir jetzt übrigens diese Stelle rausschneiden
und
als Reel machen, wo du sagst, das geht bei dem nicht in den Verstand, cut, ne, dann haben wir riesige Aufrufzahlen.
Ja. Also, ich will es nur sagen, weil das hat nichts damit zu tun, weil der hat gar keine Idee dazu zu denken. Der spürt sofort, das ist total, das ist, wenn ich dem das erkläre, Haare organisch, dann ist das sofort drin. Ja, im europäischen und der westlichen Welt geht das erstmal durch ganz viele alte Muster durch, dauert das ein Stück weit und dann fällt der Groschen. Und das ist natürlich auch hier ein anderer Ansatz. So.
Ja. Nehmt ihr eigentlich mittlerweile so gefühlt mehr Dinge hier auf und bringt die nach Deutschland? Also jetzt Ideen, Dinge, die einem so kommen, oder bringt ihr immer noch viel mehr von Deutschland oder von Europa jetzt hierher?
Also alles, was Lifestyle ist, Beauty-Leben, auch wie die Frau hier lebt, Beauty, wie die Frau Beauty und Business erlebt. Also wenn ich das erzähle in meinen Seminaren, dann gucken alle mal da so. Und dann merkst du, sie nehmen das nicht wirklich ernst. Und dann sage ich immer, ihr müsst das hier sehen, wie hier Business gemacht wird, wie die Frau Business macht. Und ich sage immer, wie schön die Frau dabei aussieht. Die Frau, die arbeiten ja auch hier viele. Also jetzt nicht von denen, wo der Mann das Geld verdient, aber es gibt ja so viele, die hier tolles Business machen und da so Beauty sind. Und das ist ja was wir in Deutschland, was aus meiner Sicht komplett verloren gegangen ist. Ne? Also gerade Frau mit Business, ich habe das ja bei meiner eigenen Frau. Ich sage, selbst meine Frau verändert sich, wenn sie hier in Dubai ist. Ne? In Deutschland gibt es da schon so ein bisschen eine Anpassung. Ich habe immer gesagt, umso erfolgreicher die Frau wird in Deutschland, umso mehr
umso männlicher
sah sie aus wie Frau Merkel.
Ja, das ist ja.
Du kannst ja auch überlegen, ob das drin lässt. Oder, aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist so, eine Frau Beauty ist in Deutschland richtig im Business, das ist immer komisch behaftet. Und das ist ja hier komplett. Und wenn wir das erzählen, da gibt es so viele Sichtweisen dazu. Und das erleben wir hier natürlich komplett anders. Und das bringen wir jetzt schon auch mit. Alles, was natürlich Struktur. Ja, was haben wir zu unseren Mitarbeitern gesagt? Wir müssen eine gewisse, diese, also das Wort Flexibilität, oder Dehnbarkeit, das musst du hier auch lernen als Deutscher.
Ja.
Also dieses, dass man das beides ja machen kann. Man kann ja eine Struktur umsetzen, aber man muss dabei sehr flexibel und dehnbar sein. So wie wir es gewohnt sind als Deutsche. Ne? Aber das hilft uns auch viel.
Was würdet ihr aber sagen, was sind so diese deutschen, jetzt als Unternehmer, diese deutschen Eigenschaften, die man als erfolgreicher Unternehmer in Deutschland haben muss, die auch hier funktionieren, also die man auch mitbringen kann und muss vielleicht auch?
Also unbedingt, ja. Also Disziplin, Struktur, also eine super Administration.
Mhm.
Also das ist hier das A und O.
Mhm.
Du musst lernen, dass du nicht auf dein Geld warten willst, sondern dass du es gleich bekommen musst, sage ich jetzt mal so. Ne? Also das ist Payment Link, ja. Das Wort Payment Link ist das Unwort des Jahres. Aber also ich denke so grundsätzlich unternehmerische, klassische deutsche Strukturen, die brauchst du hier auch. Und die helfen dir hier auch. Und wenn du halt auch schaust, ich sage jetzt mal, große Unternehmen hier werden ja auch, im Grunde genommen sind viele Europäer, die mit einer klassischen Struktur kommen und sagen, ne, so. Die Intercom dann mit ihrer, sag ich mal, mit ihrem digitalen Brain, ne, als Beispiel, ne, so. Und ansonsten haben wir in Deutschland viel zu lernen.
Mhm.
Also digitale Welt. Ja. Also ich sage jetzt mal so, ich bin ja auch jemand, also wir haben natürlich Background und auch Management, aber auch ich sitze eben dann vor den Portalen und forste mich dann durch, ne, und will Dinge anmelden und dies und das und alles jenes machen. Wenn ich dann mich mit meinem Management immer austausche, wir hängen dann immer, okay, Webseite funktioniert jetzt gerade nicht, als Beispiel, ist under construction, ne, oder du willst halt schnell irgendwas machen und dann funktioniert halt die Verbindung nicht oder egal wie, aber am Ende, muss ich sagen, ist alles easy aufgebaut.
Wenn es einmal verstanden hat.
Und du kannst alle, also du musst ein bisschen geduldiger sein, sag ich mal, es macht nichts, aber grundsätzlich muss ich sagen, ob du eben Dinge anmeldest, das Uploaden und Downloaden von Dingen und diese digital, das bereichert eigentlich dein Unternehmertum und macht es easier. Oder was ich auch sensationell finde, den UAE-Pass mit dem kompletten verlinkten System in alle Bereiche. Super. Punkt.
Also auch, geht halt alles. Auch Knöllchen kriegst du ganz schnell.
Ah, ja,
genau. Bei WhatsApp geschickt. Ich habe gedacht, das verbessert sich, aber das ist digital.
Das bringst du ja mit.
Die sind oftmals sogar noch teurer und schneller als in Deutschland.
Ja. Was aber dann wiederum gut ist, dass du ja raussuchen kannst, wohin du das Geld überweisen willst.
Ja.
Also das ist ja wiederum positiv.
Zum Schluss. Angenommen, ihr hättet die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen, mit eurem heutigen Wissen, mit dem, was ihr alles gelernt habt, und ihr würdet in dem Fall euch beide treffen, genau an dem Tag, wo ihr euer Unternehmen gegründet habt. Und ihr hättet ganz kurz Zeit, ein paar Tipps zu geben. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich zum Beginn eurer Unternehmensgründung sagen?
Das ist eine super Frage.
Du erst? Nee, fang du an.
Ich würde sagen, ich hätte gerne die Gelassenheit gehabt, die ich heute habe.
Mhm.
Also, ne,
also so. Das heißt, sei gelassen?
Ja, also hab dein Ziel klar vor Augen,
ja,
aber geh ein bisschen gelassener vor. Also das ist so, das war mein größtes Learning, sag ich mal. Und am Anfang, wenn du so Unternehmer bist, hast du auch Angst, natürlich, also Existenzängste und machst du das richtig und Zweifel und so. Und da würde ich sagen, wenn du das in deinem Herzen spürst, dass das richtig ist, dann mach es. Dann geh geradeaus und zieh wirklich dein Ding durch. Bist gelassener, weil alles, was dir in dem Moment begegnet, ist Teil des Ganzen. Und alles brauchst du.
Cool.
Alles.
Sehr gut. Thomas?
Ich würde meinem Ich sagen, es ist fast ähnlich. Anders strukturiert bei meiner Frau, aber diese Gelassenheit zwischendurch, wenn man dann manchmal zu viel Druck hat oder dann sagt, die Vision, kommt das jetzt? Also diese Geschwindigkeit rausnehmen, weil im Grunde, und das ist ja in vielen Bereichen so, weil wir dürfen, das ist ja auch das Thema KI, alles, was jetzt kommt. Und wenn du die Leute hörst, die das kreieren, machen und tun, deswegen werden wir immer eine Chance haben, damit umzugehen, weil wir ja immer Menschen bleiben werden. Ja. Und wenn man das durchdrungen hat und verstanden hat, das hätte ich vielleicht ein bisschen vielleicht eher gelernt. Das musste ich mir so erarbeiten mit Anfang 30.
Weniger, auch ein bisschen weniger Angst dazu haben? Oder
ja, die Angst habe ich dann nicht so.
Das Angst hat er gar nicht.
Das war meine Frau nicht so. Dieses, das sehe ich an meiner Tochter heute. Oder wenn die Leute hier zur Schule gehen. Die jungen Leute kriegen heute die Werte, auch zu den ihren Visionen, das kriegen die heute schon ganz früh anders vermittelt. Also das wird freigeschaufelter. Und das im Grunde dann ganz, ganz viel möglich ist. Also dass wir ich hatte das immer in mir, aber ich habe das nicht wirklich richtig verstanden. Und diese DNA oder die Struktur dazu, ein bisschen auch zu deiner eigenen Persönlichkeit, die ja ein wichtiger Bestandteil ist und was dich ausmacht, früher zu verstehen, ich glaube, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das hätte ich gerne früher gehabt, ne? Wo man sagt, ja, das kommt dann mit 40, 50 oder 60. Aber ich glaube, dass das heute ein Bestandteil eigentlich sein sollte, auch im Education-Bereich, dass die jungen Leute dort einfach, ja, dass man das mit denen rausformt, ohne sie zu verformen, ne? Und das ist eigentlich entscheidend, ne? Das ist das, was wir heute ja ganz, ganz viel auch unseren Leuten mitgeben. Was ist dein Kern? Was willst du da machen? Und wo musst du auch wenn man mal was nicht machen will, ist es ja heute das Problem, dass sie dann auch nicht mehr machen. Anstatt zu sagen, nee, das ist eigentlich eine positive Hürde. Jetzt musst du da mal durch. Das ist vielleicht im Learning, was man den jungen Leuten oder meinem jüngeren Ich schneller hätte mitgeben wollen. Ne?
Ja, und das ist auch was ganz Wichtiges, glaube ich, für die Zukunft. Weil das ist Fakt, ich meine, das sind wir mittendrin, dass Arbeit sinnhaft heute sein muss. Also, und dich nicht krank machen darf, ja. Also, sondern, und dass wenn umso früher bei einem Menschen grundsätzlich der Sinn und der Lebensweg rausgearbeitet ist und es denen auch bewusst ist, und dann dranbleiben. Also, egal welcher Sinn es für einen ist, weil das sind wir ja. 8 Milliarden Menschen, 8 Milliarden mal DNA, 8 Milliarden mal Mindset, ne? Und ich glaube und ich hoffe, dass wir an einem super Punkt sind für jegliche Dezentralisierung und dass der Mensch einfach begreift, dass es wirklich nur um ihn geht und dass ich nur die Möglichkeiten habe. Ja, ja, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
Vielen, vielen lieben Dank. Das war ein tolles, tolles Gespräch. Wir haben eigentlich wenig über euer Friseurgeschäft gesprochen, aber über ganz viele andere Dinge, die glaube ich, jeder, der Unternehmer ist, egal ob er jetzt gerade Jungunternehmer ist, ob er sich gerade selbstständig macht oder ob er auch schon ein paar Jahre dabei ist, wo er ganz, ganz viel daraus ziehen kann, ganz viele tolle Learnings dabei. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr mir so viel Zeit eingeräumt habt, in eurem sehr vollen Terminkalender. Liebe Petra, vielen Dank, lieber Thomas, vielen Dank.
Danke, Jens.
Und danke an euch, die ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraube.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.